Ich stehe auf einer Terrasse von einem Hochhaus und ich habe einen wunderschönen Blick aufs Meer. Ich sehe die Sonne, ich sehe die Palmen, es ist wunderschön. Und ich schaue runter und ich sehe ganz, ganz, ganz viele Menschen, die das Leben am Strand genauso genießen wie ich. Doch was sehe ich da hinten? Auf einmal eine riesengroße Welle. Sie ist höher als das Hochhaus, auf dem ich stehe. Und die Welle kommt und sie kommt immer näher und die Menschen rennen weg. Und sie trifft mit einer Gewalt auf die Küste, die das Hochhaus, auf dem ich stehe, eigentlich zerstören müsste. Ein Moment ist alles still. Ich höre nichts. Und als ich meine Augen wieder aufmache, bin ich überrascht, dass es mir gut geht. Und ich renne zum Ende der Terrasse, schaue runter und ich sehe nur noch Sand. Keine einzige Menschenseele ist mehr zu sehen. Und ich renne runter und ich denke mir, ich muss doch irgendwo anfangen, weil die Menschen sind wahrscheinlich unter dem Sand begraben und ich muss irgendwie anfangen, ihnen zu helfen. Und also fange ich an, meine Hand in den Sand zu strecken und ich spüre aber nichts und dann mache ich es nochmal und auf einmal komme ich gegen etwas und ich denke, oh wow, das ist eine andere Hand. Und ich ziehe und ich ziehe und ich ziehe und auf einmal erscheint eine Frau vor mir. Und so strecke ich weiter in meine Hände hinein in den Sand und ziehe immer mehr Frauen raus. Immer mehr aus dieser Situation, für die sie nichts können. Das war der Traum, den ich genau vor ungefähr einem Jahr hatte. Und als ich aufgewacht bin, wusste ich sofort, worum es ging. Es ging in diesem Traum um Menschen, die in Not und Ungerechtigkeit geraten sind, ohne dass sie dafür etwas können. Und dass ich etwas tun muss und dass ich helfen muss. Und dass ich etwas tun kann und das nicht irgendwann, sondern genau jetzt. Denn es ging um jede Minute. Es ging um jede Minute, weil jede Minute war entscheidend für jedes Leben. Und diese Menschen, die von dieser Welle überwältigt worden sind und unter dem Sand begraben sind, sind Menschen, die auch heute noch in Unterdrückung stecken und dann nicht mehr rauskommen und die einfach nur eine Hand brauchen, die sie raus aus dieser Ungerechtigkeit zieht. Und ich mache mal ein ganz konkretes Beispiel. In Indien lebt Javana. Es ist eine junge Frau, stellt euch sie vor, und ihr Mann wird krank. Und sie braucht Geld, um diese Behandlung beim Arzt zu finanzieren, was sie aber nicht hat. Und ihre Familie kann ihr auch nicht helfen. Und irgendwann kommt ein Geschäftsmann vorbei und er bietet ihr an, ihr Geld zu leihen, aber dass sie dafür dann ein paar Monate in seiner Fabrik arbeiten soll. Und da sie halt wirklich gar kein Geld hat, um irgendwie diese Behandlung, die ihr Mann braucht, zu finanzieren, sagt sie dem zu und sagt, okay, ich komme dann in deine Fabrik. Und so nimmt sie das Geld und ihr Mann wird auch wieder gesund. Und sie fängt in dieser Textilfabrik an, die sehr weit weg ist von ihrem Zuhause und arbeitet dort ohne irgendwelche Pausen. Und hat noch nicht mal ein vernünftiges Bett, sondern irgendwo auf Fliesen in einem kalten Raum und hat da eine dünne kleine Matte und das ist ihr Schlafplatz. Und der Mann sagt noch zu ihr, okay, damit du hier schlafen kannst, musst du mir mindestens 1 Euro zahlen. Und das, was sie aber pro Tag verdient, ist weniger als 1 Euro. Das heißt, sie gerät dadurch automatisch in eine Schuldenfalle. Sie kann ihre Schulden von diesem Vorschuss, den sie bekommen hat, gar nicht mehr abbezahlen, sondern gerät immer mehr in eine Schuldenfalle. Und dann sagt der Mann, ja, du kannst ja noch deinen Mann, der jetzt wieder gesund geworden ist, noch hierher holen, dass dann vielleicht noch mehr deiner Schulden du begleichen kannst. Und so fängt der Mann dann auch noch in dieser Fabrik an und die Kinder müssen mit, weil sie sonst nicht woanders sein könnten. Und so gerät eine ganze Familie in Sklaverei, in Schuldknechtschaft. Und es ist ein Beispiel von zahlreichen. Nach dem Global Slavery Index gibt es mehr als 50 Millionen Sklaven und Sklavinnen, die um ihr Überleben schwimmen, die untergehen und die in Ungerechtigkeit gefangen sind. Wer sieht und hört diese Menschen, die unter dem Sand begraben sind? Ich habe das Elend meines Volkes in Ägypten gesehen und ihr Geschrei über ihre Bedränger gehört. Ich habe ihre Leiden erkannt. Und ich bin herniedergefahren, dass ich sie errette aus der Ägypterhand und sie herausführe aus diesem Lande in ein gutes und weites Land. Das sagt Gott. Das sagt Gott, als sein Volk vor mehr als 3000 Jahren in Ägypten war, wie die Familie von Javanna heute. Dieses Volk wurde geknechtet von den Bediensteten des Pharaos und sie stöhnten und schrien zu Gott und er erhört sie. Er erhört die Stimmen der Entrechteten, der Versklavten und derjenigen, die in tiefer Ungerechtigkeit stecken. Und er ist derjenige, der sie nicht nur hört, sondern der auch in Aktion tritt. Er sucht sich einen Menschen aus, der dieses Volk aus Ägypten befreien soll. Mose. Und diesen Mose hat er berufen, weil er sich diesem Volk angenommen hatte, dieses Leid von diesem Volk gesehen hat und diesem Volk neue Freiheit schenken möchte. Und Mose war jetzt nicht einer, der gesagt hat, yay, ich freue mich voll, dass ich diesen Dienst machen darf, sondern er hat gesagt, ach, da gibt es doch bestimmt noch jemanden Besseren, den du benutzen kannst und ich kann das eh nicht so gut und so. Aber Gott lässt nicht locker. Gott bleibt an Mose dran und sagt ihm, hey, dieses Volk ist mir so wichtig. Ich möchte, dass dieses Volk nicht mehr leiden muss. Ich will dieses Volk aus dem Leid herausführen und ich möchte, dass sie ein Leben in Würde und in Freiheit leben können. Und deswegen berufe ich dich und ich rufe dich, dass du diese Menschen herausziehst. Denn Gottes Herz schlägt für Gerechtigkeit. Es geht ihm um seine geliebten Menschen. Es geht ihm darum, dass diese Menschen aus Ungerechtigkeit herausgeführt werden und hineingestellt werden in Gerechtigkeit. Dass sie herausgeführt werden aus gefangenen Strukturen, aus all dem Leid und in ein neues Leben gestellt werden voller Gerechtigkeit. Und Mose geht los und Mose befreit dieses Volk mit Gott zusammen aus dieser Sklaverei. Und diese Geschichte hat sich tief in die Herzen der Israeliten eingebrannt. Jedes Jahr feiern sie Feste, die an dieses Ereignis zurückerinnern, was Gott Großartiges getan hat, dass sie in Freiheit gekommen sind. Und diese Geschichte von diesem Auszug aus Ägypten zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Und in fast jedem Buch und in fast jeder Zeit in der Bibel wird auf diese Geschichte Bezug genommen, weil sie zum Symbol geworden ist, wer Gott ist. Wer Gott ist und wie er handelt und was sein Herz bewegt und wofür er alles tut. Für Gerechtigkeit. Vorhin wurde schon der Psalm 7 gelesen und in Psalm 7, Vers 1 steht, dass sein Wesen Gerechtigkeit ist, dass seine Person Gerechtigkeit ist. Und er steht unermüdlich für diese Gerechtigkeit ein. Und in der Bibel hängt Gerechtigkeit immer ganz eng mit Frieden, mit Befreiung, mit Erlösung und mit Heil, Gnade und Freiheit zusammen. Und in dieser Exodus-Geschichte erzählt er zum ersten Mal, wer er ist. Ich bin der, der mit dir geht, der mit dir da hineingeht, wo du nicht mehr weiter weißt. Da, wo du völlig ratlos nach so einer Riesenwelle dastehst, wie in dem Traum, wo wir irgendwo stehen und nicht wissen, wo wir anfangen sollen zu helfen und wie wir was irgendwie gegen diese Ungerechtigkeit tun können. Da, wo wir überfordert sind und da, wo das Elend ist, da, wo eigentlich gar keiner hin möchte, da sagt Gott, da bin ich. Und da möchte ich hineingehen und da möchte ich dich herausholen, weil ich Gerechtigkeit liebe. Und ich auch dich rufen möchte, dass du auch anfängst, Teil von dieser Geschichte zu werden. Teil von dieser Geschichte zu werden, um Menschen auch aus dieser Gerechtigkeit herauszuführen. In ein Leben voller Hoffnung. Unser christliches Leben ist nicht dazu bestimmt, dass wir einfach nur auf unseren Kirchenstühlen sitzen und einer Predigt zuhören und dann nicht in Aktion kommen. Sondern als Gott das Schreien der Armen gehört hat, ist er in Aktion getreten. Er ist einer, der Dinge konkret gemacht hat, der in unserem sozialen Miteinander mitmischt. Denn er geht dahin, wo wir leben und wo wir sind. Und er schaut in unser Herz hinein. Und da spielt es eine ganz wichtige Rolle, dass wir dieses Thema Gerechtigkeit, dass es auch eine Rolle in unserem Leben spielt. Und in Amos steht, in dem Buch Amos in der Bibel steht, dass all unsere Gottesdienste mit unseren Liedern und mit unserem Lobpreis verabscheut, wenn wir in unserem Alltag uns nicht um die kümmern, die in Not sind. Wenn wir uns nicht darum kümmern, was sie bewegt und wenn wir uns nicht um soziale Gerechtigkeit kümmern, dann kann er diese Gottesdienste, die wir hier feiern, nicht wirklich auch feiern. Es geht ihm darum, dass wir ihn nicht einfach nur anbeten und das Leid dabei aber in der Welt ausblenden, sondern es geht ihm darum, dass wir ihn anbeten und in dem Alltag genauso uns um diese Menschen, die er so tief auf dem Herzen hat, genauso sehen und in Aktion treten. Dass wir diesem Herzschlag, den er für Gerechtigkeit hat, auch anfangen zu folgen. Und ich hatte irgendwie so ein Bild vor Augen, dass wie wenn wir im Lobpreis sind und vielleicht erhebt ihr manchmal eure Hände zu Hause im Lobpreis oder so, und dass wie wenn wir unsere Hände so erheben im Lobpreis, dass wir quasi unsere Hand wie auf sein Herz legen und dass wir spüren dürfen, wie das so hoch und runter geht, wie das so schlägt und pocht für die Menschen und für diese entrechteten Menschen, für die, die ausgegrenzt sind und die, die in Not sind. Und wie wir spüren dürfen, wie sein Herz so ganz tief für sie schlägt. Und dass, wenn wir seine Kinder sind, die ganz nah an seinem Herzen sind, dass wir uns diesem Herzschlag anschließen. Ja, es geht ihm darum, wie wir handeln und wie wir denken und wie wir mit anderen leben und umgehen und die anderen behandeln. Unser Christsein und unsere Anbetungshaltung zeigt sich also nicht nur in unserem Lobpreis mit Liedern, sondern vor allem daran, wie wir sozial handeln. Und das geht nicht nur, indem wir gerecht handeln wollen, sondern indem wir auch liebevoll handeln wollen. Geht nur mit Liebe, denn wenn wir Liebe nicht hätten, dann würde gar nichts funktionieren, so steht es in 1. Korinther 13. Und bei dieser Liebe, da geht es nicht irgendwie um so ein diffuses, harmloses Sympathiegefühl oder so für den Nächsten oder um irgendeine Aufopferungsideologie. Nein, es geht darum, dass wir eine Grundhaltung und eine innere Einstellung haben, die sich durch äußere Taten für diese Menschen erweist. Dass Nächstenliebe nicht irgendwas Kryptisches ist, sondern was ganz Konkretes, dass sich unsere Nächstenliebe in aktives Handeln ausdrückt, dass sich diese Liebe für die Mitmenschen, die in meinem Umfeld sind, die ich jeden Tag sehe, ob es die Nachbarn, die Freunde, die Arbeitskollegen oder so sind, dass ich da ins aktive Handeln komme, aber auch für die Menschen, die ich nicht sehe, die zum Beispiel die Orange, die ich im Supermarkt gekauft habe, gepflückt haben, dass ich auch diese Menschen sehe und ihnen auch in Nächstenliebe begegnen möchte. Oder das T-Shirt, was sie hergestellt haben. Und wenn ich zum Beispiel ein T-Shirt einkaufe, dann kann ich mich ja vorher erkundig machen, unter welchen Arbeitsbedingungen dieses T-Shirt wohl hergestellt worden ist und mich fragen, ob dieses T-Shirt so hergestellt worden ist, dass ich mit einer Gewissheit sagen kann, dass all die Menschen, die dahinter stehen, die das T-Shirt genäht haben, wirklich auch unter guten, vorherrschenden Arbeitsbedingungen ein Leben dann in Würde führen können oder nicht. Nächstenliebe bedeutet, dass ich mich auch in meinem Einkauf zum Beispiel, in meinem ganz aktiven Handeln, mich um die Würde und um die Rechte der Menschen kümmere und dass ich mich bemühe, dass sie unter den bestmöglichen Arbeitsbedingungen auch arbeiten können und dass ich nur Produkte auswähle, die diesem auch entsprechen. Nächstenliebe gebietet uns, gerecht zu handeln, denn Gott ist Liebe und Gerechtigkeit in Person. Und wahre Anbetung bedeutet, Gott in Liedern zu ehren und gerecht zu handeln, weil er gerecht handelt und wir es ihm gleich tun sollen. Wir sollen uns danach ausstrecken, wer er ist und es ihm gleich tun. Und wenn sein Wesen Liebe und Gerechtigkeit ist, dann sollte doch unser Wesen dem genauso entsprechen. Und dann kann ich mich in meinem Alltag immer wieder fragen, was würde denn Jesus jetzt tun? Wie würde er jetzt in der Situation dem Nächsten von nah und von fern in Gerechtigkeit und Liebe begegnen. Und in der ganzen Bibel gibt es mehr als 3000 Bibelstellen, die das Thema Gerechtigkeit aufgreifen. Und da zieht sich seine Gerechtigkeit auch wie von Anfang bis zum Ende in dieser Bibel wie ein roter Faden. Und generell können wir da immer wieder lesen, wie Gott auf ungerechte Verhältnisse in der Gesellschaft aufmerksam macht, wie er sie aufdeckt. Und da aufdeckt, wo er sieht, wo Lebensmöglichkeiten von Menschen unterdrückt werden, wo wo die Würde von Menschen verletzt wird und wie Gott aber Veränderung bringt und was er Neues anbricht. In Römer 14, Vers 17 steht, dass Gerechtigkeit ein Kennzeichen der anbrechenden Herrschaft Gottes ist. Und wie immer mehr Gerechtigkeit anbricht und wie Menschen hergestellt werden und zurück in die Gesellschaft gebracht werden und sie hineingestellt werden in ein Leben voller Würde, voller Hoffnung und Perspektive. Und es wird auch im Alten Testament in den Liebesgeboten zum Beispiel deutlich, wie sehr sich Gott wünscht, dass wir ein Leben in dieser Würde und in dieser Liebe und in gerechten Beziehungen führen sollen. In allen unseren Beziehungen. In der Beziehung zu Gott, in der Beziehung zu den Mitmenschen, die ich habe, aber auch in der Beziehung zu mir selber. Und in Levitikus 19, Vers 18 steht, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Und in Deuteronomium 10, Vers 12 bis 13 steht, nun Israel, was fordert der Herr, dein Gott, noch von dir, als dass du den Herrn, deinen Gott, fürchtest, dass du in all seinen Wegen wandelst und ihn liebst und dem Herrn, deinen Gott, dienst von ganzem Herzen und von ganzer Seele, dass du die Gebote des Herrn hältst und seine Rechte, die ich dir heute gebiete, auf dass es dir wohl gehe. In diesen drei Versen, die wir gerade gelesen haben, wird deutlich, dass sich Gott wünscht, dass wir einander lieben und dass wir auf allen Beziehungsebenen gerecht zueinander sind. Und das bedeutet, dass wir im Frieden sind, ja, im Shalom miteinander sind. Und dieses Shalom hieß damals auch, bin ich dir noch etwas schuldig? Bin ich vielleicht demjenigen, der meine nicht Fairtrade-Orangen gepflückt hat in Italien, noch eigentlich das Geld schuldig, was er eigentlich für einen fairen Lohn hätte bekommen sollen? Shalom bedeutet, ein Leben in gerechten Beziehungen auch zu führen. Zu Gott, zu seinen Mitmenschen und zu sich selbst. Und wir alle wissen, dass es auf dieser Welt nicht so aussieht. Dass dieser Shalom noch nicht auf all diesen Beziehungsebenen so ist, wie er sein könnte. Und ich schaffe es auch nicht, immer nur Fairtrade einzukaufen. Also ich fehle auch. Also ich bin auch an der Stelle fehlerhaft. Und ich trage auch nicht nur dazu bei, dass dieser Shalom da ist. Aber ich sehe, dass er angebrochen ist und dass ich auch meinen Teil dazu beitragen kann. Aber da, wo ich es mal nicht schaffe, genau deswegen ist Gott gekommen. Genau deswegen ist er da, weil er weiß, dass wir das alleine nicht schaffen ohne ihn. Gott ist gekommen, um diesen Shalom zu bringen und auch wieder herzustellen. Er ist gekommen, um Gerechtigkeit und Frieden, Befreiung, Heilung und Gnade und Freiheit zu bringen und das auf all unseren Beziehungsebenen. Und es wird nicht im Neuen Testament nur so deutlich durch Jesus, sondern auch schon lange vorher im Alten Testament, weil da Gott ganz viele Gebote erlassen hat, um uns in unserem Alltag, in unserem all diesen Beziehungsebenen dazu aufzufordern, ein friedvolles, liebevolles und gerechtes Leben möglich zu machen. Weil Gott hat immer die Menschen, die außerhalb der Gesellschaft stehen, im Blick. Er hat die Witwen und die Waisen im Blick und die Fremden im Blick. Er sieht die Menschen, die versklavt sind. Er sieht diejenigen, wo die Menschen entrechtet worden sind. Und in der ganzen alttestamentlichen Gesetzgebung können wir sehen, wie er immer wieder Rechtsvorschriften und Sozialgesetze erlässt, die sich um die Gerechtigkeit von diesen Menschen in Notlagen kümmern. Es geht da um ganz konkrete Bereiche im sozialen Leben, um Armenversorgung, um wirtschaftliche Bereiche, um Arbeitslohn, aber auch um viele andere Dinge. Und ich will nur ein paar Beispiele noch bringen. Und da ist zum Beispiel das Sabbatgebot, spielt da auch eine wichtige Rolle. Dass es einen freien Tag in der Woche gibt. Und es ist zum Beispiel, wenn wir gerade uns die Ausbeutung anschauen, in diesem Hinblick von Ausbeutung, wo Menschen 10 bis 12 Stunden am Stück arbeiten, ohne Pausen, zum Teil nicht mehr auf Toilette gehen dürfen, nicht wirklich ein Leben in Würde führen dürfen, dass da aber, wo Gott sagt, ein Tag in der Woche soll eine Ruhe da sein, dass das für Menschen, die auch in Sklaverei sind, total essentiell wichtig ist. Und das hatte er genauso auf dem Herzen, dass die Sklaven auch im Alten Testament mindestens einen Tag in der Woche frei haben, um sich erholen zu können. Und auch wurde zum Beispiel das Abgabejahr oder Jubeljahr von ihm eingeführt. Und all diese besonderen Jahre erinnern daran, dass Gott ein Gott ist, der im Alltag ist und der die Menschen sieht. Und in dem Abgabegebot zum Beispiel heißt es, dass man einen Teil der Ernte bewusst stehen lassen soll. Bewusst stehen lassen soll für die Armen, die nichts haben, dass sie sich ihren Teil nehmen dürfen. Oder alle 7 Jahre steht in Exodus 21, dass die Sklaven wieder befreit werden sollen. Und dass alle 50 Jahre zum Beispiel der Grundbesitz an die ursprünglichen Besitzer wieder zurückgeht. Gott ist derjenige, der die Ärmsten, der Armen und die Sklaven und die Sklavinnen und die Witwen, die Waisen und die Fremden in dem Land, die am Rande der Gesellschaft stehen, die schutzlos sind und rechtlos sind, sieht. Und dass er Gesetze für sie geschaffen hat und für sie einsteht. Und durch die Gesetze und die Rechte, die Gott ihnen gab, wurde jeder Einzelne auch dazu aufgefordert, sich für die Schwachen der Gesellschaft einzusetzen und durfte ihr Recht auch nicht beugen. Und in Deuteronomium 10, Vers 18 steht, er verschafft Waisen und Witwen ihr Recht. Witwen und Waisen gehörten zu den in mehrfacher Hinsicht wirklich zu den sozial und wirtschaftlich, rechtlich und religiös Benachteiligten in der Gesellschaft und wurden oft bedrückt. Und das ist zum Beispiel in Indien auch immer noch so. Auf dem Bild seht ihr Manga. Sie arbeitet als Schneiderin bei Bridge of Hope und sie ist auch Witwe geworden vor ein paar Jahren, als ihr Mann während der Corona-Krise verstorben ist. Und sie ist jetzt Mutter von 2 Kindern. Und in Indien zum Beispiel herrscht der weit verbreitete Aberglaube, dass da, wo Witwen sind, das, was sie anschauen, automatisch schlecht wird. Also ich habe von einer Geschichte gelesen, wo eine Frau, eine Witwe, für 3 Monate in dem Haus eingeschlossen worden ist, weil das Dorf Angst hatte, dass sie Unglück bringt. Und da könnt ihr euch ja vorstellen, dass Menschen wie Manga, also Witwen, überhaupt keine Chance haben, überhaupt eigentlich eine Arbeitsstelle noch zu finden. Aber bei Bridge of Hope fand sie eine feste Anstellung und kann so jetzt ein gutes Leben führen, kann die Kinder in die Schule schicken und hat ein Leben in Würde. Und auf dem nächsten Bild seht ihr Chinari, das ist wirklich eine ganz süße, sie ist 18 Jahre alt und ihre Mutter ist, als sie ein kleines Kind war, verstorben und ihr Vater hat sie und ihre Schwester, kurz nachdem er neu geheiratet hat, dann auch verlassen und sie ist alleine mit ihrer Großmutter dann aufgewachsen und jetzt hat sie diese Nähausbildung und begonnen und fertig gemacht und ist jetzt bei Bridge of Hope auch als Schneiderin angestellt und kann so sich jetzt auch um ihre Großmutter wiederum versorgen. Und diese Rechte, die Gott damals schon im Alten Testament für Witwen und Waisen zum Beispiel errichtet hat, sind genauso relevant wie vor so vielen Jahren heute noch. Und dieser Herzschlag für diese Menschen schlug vor Tausenden von Jahren noch genauso, wie er heute schlägt. Und wir sind dazu angehalten, seine Gegenwart zu suchen und unsere Herzen auf sein Herz zu legen, unsere Hände auf sein Herz zu legen und uns von diesem Pumpen seines Herzens anstecken zu lassen. Dass es auch unser Herz zum Schlagen bringt für diejenigen, die in Not geraten sind und diejenigen, die uns brauchen. Und dass es uns in Aktion bringt, dass wir uns auch für Gerechtigkeit einsetzen. Genau, und dafür will ich jetzt einfach auch nochmal beten, dass Gott uns echt das so voll aufs Herz legt und dass wir anfangen, in Aktion zu treten. Ja, Jesus, danke, dass wir immer wieder zu dir kommen dürfen und dass wir unsere Hände erheben dürfen und dass wir unsere Hände sogar auf dein Herz legen können und dass wir es spüren dürfen, wie du diese Menschen wie Chinari und Amanga so tief auf dem Herzen hast und wie du sie siehst und dass du sie aus dieser Not und aus dem Leid herausführen willst. Jesus, und ich danke dir, dass du sie im Blick hast und dass du uns auch in die Nachfolge rufst, dass du uns beim Namen rufst und dass wir, genauso wie Mose damals berufen worden ist, genauso berufen sind, auch dahin zu gehen, wo du hingegangen bist. Ja, dass du in diese Ungerechtigkeit hineingegangen bist und dass du sie rausgezogen hast und dass du uns dazu genauso ermutigst. Und ich bete wirklich, dass du uns das ganz tief aufs Herz legst und dass du uns die Liebe schenkst, die wir dafür brauchen und dass du uns die Kraft dafür schenkst. Amen.